Anderthalb Männer.
Hi, gegenüber von mir sitzt der Steven.
Hallo Nico und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eineinhalb Männer.
Und wir haben heute einen Experten mit dabei. Das ist der Professor Dr. Frank Sommer von der Uni oder aus dem Uniklinikum Hamburg. Und Herr Professor Dr. Sommer, vielleicht können Sie zwei Sätze sagen, was Sie da tun.
Ja, ich habe hier die Universitätsprofessur für Männergesundheit. Und das ist weltweit eine große Innovation. Da sind mal ausnahmsweise die Deutschen etwas schneller gewesen als die US-Amerikaner. Und die haben erkannt, dass Männergesundheit ein ganz wichtiges Thema ist. Und so ist hier so eine Universitätsprofessur entstanden. So als Nebensatz, in den USA versuchen jetzt 5 andere Universitäten auch eine Professur für Men's Health einzurichten, weil sie das deutsche Konzept einfach interessant finden.
Okay, sehr gut. Das heißt, es ist im Endeffekt alles rund um den Mann. Und was vielleicht interessant ist, als wir den Namen gelesen haben, Dr. Sommer, vielleicht kennt der eine oder andere noch die Bravo. Sie sind aber nicht der Dr. Sommer von der Bravo.
Nein, das ist, wobei natürlich das Gebiet, ich beschäftige mich natürlich auch viel mit Sachen untenrum mit Männern, wo natürlich auch Sexualität ganz wichtig ist, der Dr. Sommer und natürlich per Zufall mein wissenschaftlicher Schwerpunkt zusammengekommen sind, ist natürlich immer wieder, ruft ein Schmunzeln und ein Lächeln, sowohl bei mir als auch natürlich bei meinen Patienten oder jetzt bei ihren Zuhörern natürlich hervor. Aber ich habe damit nichts zu tun. Das waren ja, initial waren das ja auch 4 Damen, überwiegend Psychologen, die ja dann bei der Bravo die intimen Fragen der Jugendlichen beantwortet haben und die dann unter dem Pseudonym Dr. Sommer gearbeitet haben.
Stimmt auch wieder, aber es hat eine ganze Generation geprägt, auf jeden Fall, der Name.
Definitiv. Und viele wissen gar nicht, dass eben nicht nur ein Dr. Sommer hintersteckte, sondern dass es ein Team gewesen ist. Und ich finde es, ja, ich finde es immer, wie gesagt, mit einem Schmunzeln komme ich dem entgegen.
Sehr gut. Ja, wir haben heute einige Fragen für Sie oder an Sie, auch von unseren Zuhörern mitbekommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, Steven.
Gut, dann fange ich einfach mal an mit der ersten Frage. Und zwar sind wir da wieder bei der Aktualität, die wir derzeit haben. Wir haben es ja in unseren letzten Folgen schon en masse thematisiert, dass derzeit einfach sehr, sehr viele Fußballer, die Namen sind ja bekannt, am Hodenkrebs erkrankt sind. Von daher die Frage von uns in Ihre Richtung, ist das Zufall? Oder gibt es da wirklich ja Faktoren aus dem Fußballbereich, die das ein bisschen beschleunigen?
Also ist eine super gute Frage. Und da muss man natürlich auch vorsichtig sein, dass man jetzt nicht in der Bevölkerung irgendwie so einen negativen Aufruhr hervorhebt. Deswegen muss man, wie gesagt, das auch vorsichtig beantworten. Man muss sagen, es gibt eine wissenschaftliche Publikation, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Sport, wohlgemerkt, zwischen Sport vor der Pubertät, also Hochleistungssport vor der Pubertät, herausgefunden hat. Und die haben herausgefunden, dass das Risiko, dann an einem Hodentumor zu leiden, 2 bis 3 Mal höher ist als bei der allgemeinen Bevölkerung. Wie gesagt, das ist eine einzige wissenschaftliche Studie, die das jetzt zeigt. Wir von der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, ich bin auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, machen auch eine internationale Studie, auch mit unseren amerikanischen Kollegen. Die sind dort eingebunden und wir versuchen das auch näher zu betrachten. Die Schwierigkeiten bei diesen Betrachtungen sind, es gibt ja viele Einflussfaktoren, genetische Einflussfaktoren, Lebensstilfaktoren, die alle damit eine Rolle spielen können. Und dann genau zu sagen, das ist genau das, weil du Leistungssport gemacht hast zwischen deinem 12. und 15. Lebensjahr und deswegen hast du ein erhöhtes Risiko, einen Hodentumor zu bekommen. Das wird auch wahrscheinlich, selbst wenn unsere Daten dann ausgewertet sein werden, sehr schwierig sein zu sagen. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht interessant zu sagen, liebe Jungs, liebe junge Männer, achtet auf eure Hoden und lasst sie untersuchen, beziehungsweise untersucht sie selber. Und dafür glaube ich, also diese Message kann man auf jeden Fall verbreiten.
Und das ist ja auch genau die Message, die wir jetzt in den vorigen Folgen schon immer verbreitet haben. Einfach das Thema Vorsorge als wichtig annehmen. Gerade auch, wenn man viel Sport treibt, ist das ja auch fast schon gang und gäbe, unter der Dusche sich da mal abzutasten und da einfach mal drauf aufmerksam zu machen, dass man eben bei Sachen, die einfach nicht jetzt normal erscheinen, dass man da einfach einen Arzt aufsucht, um einfach nur mal sicher zu gehen.
Ja, perfekt. Und genau das ist es. Und wie Sie so schön gesagt haben, unter der Dusche, wenn besonders wenn die Umgebung warm ist, ist der Hodensack ja schön, ist er ja nicht zusammengezogen, sondern meistens relaxiert, also geweitet. Und dann kann man wirklich sehr gut auch die Hoden abtasten und schauen, dass da eben alles glatt ist und keine Unebenheiten vorhanden sind. Weil das ist so ungefähr das Einzige, was man als Frühindikator haben kann. Und natürlich, wenn natürlich lokal Schmerzen auftreten würden. Aber viel besser ist eben diese Untersuchung unter der Dusche zu machen. Oder wenn man Badewanne liebt, in einer warmen Badewanne sitzen, da kann man so eine Untersuchung bei sich selber auch durchführen. Ist auf jeden Fall ganz, ganz entscheidend. Und noch ein Wort zu Sport. Ganz wichtig. Und das zeigen, wenn man eine sogenannte, das wird jetzt ein bisschen wissenschaftlich, wenigstens drei Worte, eine sogenannte Meta-Analyse macht. Das bedeutet, ich nehme alle Publikationen, die mit körperlicher Aktivität und Sport einhergehen, bezüglich Tumore, also bezüglich Krebs, und da alle Datenpoole, also zusammentrage und dann nochmal das alles wissenschaftlich aufarbeite und ausrechne, kann man grundsätzlich sagen, dass bei eigentlich fast allen Tumoren, ich will es nicht sagen, bei jedem Tumor Sport präventiv ist. Das heißt, wenn man sich bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, wesentlich geringer, als wenn man ein Couch-Potato ist.
Das ist ja schon mal ein gutes Statement. Das werden wir uns definitiv mit auf die Fahne schreiben, Herr Professor Dr. Sommer. Vielen Dank. Nun war das bei mir ja so, ich betreibe ja amateurmäßig Sport. Bei mir war das ja auch in der Sommervorbereitung, als das festgestellt wurde. Und ich war dann natürlich für geraume Zeit auch raus aus dem Fußballbetrieb. Jetzt hatte ich zu dem Zeitpunkt natürlich einen anderen Job, der mir meine Brötchen verdient hat, sagen wir es mal so. Und der Fußball war nicht meine Haupteinkunft, wovon ich meine Familie habe auch ernähren müssen. Wie ist das denn bei den derzeitigen Profifußballern? Wie können die denn wieder zurückkommen ich habe meine Leistungskraft und kann wieder meinem Beruf nachgehen?
Also ganz wichtige Frage. Das betrifft ja nicht nur die Profifußballspieler, das kann ja auch Profi-Radrennsportler betreffen, die ja auch, wie wir aus Medien
Lance
wissen.
Armstrong ist ja hier einer der bekanntesten, die das getroffen
Ja,
hatte mal.
auf jeden Fall. Und der ist ja auch an die Öffentlichkeit gegangen damit, was ja auch eine gewisse Awareness dann hervorruft. Also es ist eigentlich egal, welchen Profisport man betreibt, wenn man damit Geld verdienen muss. Unterscheiden wir mehrere Phasen und die erste Phase ist die Phase der Therapie. Die Therapiephase muss auch schon gut begleitet werden, damit man nachher eben nach abgeschlossener Therapie in der sogenannten Rehabilitationsphase, dann wenn man wieder eben die normalen körperlichen Aktivitäten aufnimmt, das wäre so die Phase 2, gut dran eben den Anschluss findet. Eben an seine Leistungsfähigkeit und dann muss man eine Aufbauphase haben, um dann wieder eben den Anschluss an die lokale Spitze zu haben, an die deutsche Spitze oder wenn man Weltelite ist, an die Weltelite zu haben. Und dabei spielen Blutparameter beispielsweise eine ganz große Rolle, nämlich das Königshormon, unser Königshormon von uns Männern ist ja Testosteron. Und das spielt unter anderem eine ganz große Rolle, aber auch, wie ich den Aufbau betreibe, das ist natürlich sportartenspezifisch. Es gibt ja Sportarten, die vermehrt auf Kraft gehen, andere auf Kraftausdauer. Also Radrennsport, wie Lance Armstrong den betreibt, ist ja Kraftausdauer. Oder Fußball, da müssen Sie eine gewisse Sprintstärke haben, je nachdem, welche Position Sie haben, aber auch eine gewisse Grundlagenausdauer, um das gesamte Spiel natürlich auch bewältigen zu können.
Ja, das ist richtig. Und das ist ja auch wiederum interessant, dass es jetzt aktuell in den Medien immer mehr, zumindest nehmen wir das so wahr und Sie ja auch, weil Sie in dem Fachgebiet natürlich tätig sind, ja, ja, Betroffene gibt. Das ist natürlich die generelle Frage, die man sich da stellt. Hat das Krankheitsbild Hodenkrebs, ist das was, wo man sagen kann, dass das generell zugenommen hat? Und gibt es, wenn es so wäre, dafür eine Ursache? Vermeintlich nein, oder?
Also die Zahlen, es ist immer die Frage, warum nehmen die Zahlen zu? Ja, man hat schon eine gewisse Zunahme in den letzten 15 Jahren hier in Deutschland erkennen können, das muss man sagen. Da stellen sich natürlich mehrere Fragen, so wie Sie die richtig gestellt haben, warum ist das so? Das kann keiner so richtig beantworten. Also genetische Faktoren spielen eine große Rolle, das ist klar. Heutzutage ist es ja auch möglich, und um Gottes Willen, hier möchte ich nichts gegen künstliche Befruchtungen sagen oder jemand, der eine künstliche Befruchtung hat, hier Panik hervorrufen. Ganz wichtige Sache, dass es so welche Möglichkeiten gibt wie künstliche Befruchtung. Aber man muss sich die Frage stellen, warum gibt es manchmal künstliche Befruchtung? Und manchmal liegt es auch daran, dass die Spermien des Mannes nicht mehr so ganz gesund sind. Und dann könnte es sein, was auch die Register ein bisschen so hergeben, dass bei einer künstlichen Befruchtung auch erhöhte Erkrankungsbilder bei diesen Kindern, bei den Jungs, die dadurch geboren werden, vorhanden sind. So, das ist eine Sache. Aber auch Umweltfaktoren spielen eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal, leider Gottes nimmt die Adipositasrate, also die Fettleibigkeitsrate, auch schon bei jungen Jungs schon immens zu, was nicht gut ist für die Gesamtgesundheit grundsätzlich. Das ist also negativ für die gesamte Gesundheit. Das ist grundsätzlich auch schlecht für Erkrankungen. Fraglich, ob dadurch ein Hodentumor induziert wird oder nicht, muss man mal im Raum stehen lassen. Aber für die gesamte Gesundheit der Jungs ist das eben nicht positiv. Aber auch Umweltfaktoren. Wir haben ja ganz viele Umweltgifte. Es sind ja ganz viele Weichmacher, Plastikweichmacher, die ja auch Östrogenartig aufgebaut sind, Verunreinigung von Trinkwasser durch die Pille, die östrogenhaltig ist. Mhm. Auch das wird diskutiert, hat einen gewissen Einfluss auf die Fruchtbarkeit des Mannes und kann vielleicht auch einen gewissen Einfluss nehmen eben auf die Hodenstrukturen des Mannes. Also es ist sehr multifaktoriell und die Umwelteinflüsse sprechen eher dafür, dass Erkrankungen, also grundsätzlich Erkrankungen, jetzt nicht nur der Hodentumor beim jungen Mann, Erkrankungen eben in jungen Alter bei den Männern zunimmt.
Ich habe jetzt gerade eine Anschlussfrage bezüglich der Thematik, was Sie gesagt haben, zum Beispiel Fettleibigkeit oder künstliche Befruchtung. Ist es ja heutzutage auch so, dass man tendenziell immer später Kinder kriegt, weil man davor zum Beispiel Karriere machen will. Hat das auch, kann das auch eine Ursache sein oder ein Beschleuniger sein, dass man später Kinder kriegt und dass die Spermien gegebenenfalls oder dass man halt, dass der Körper der Mann und der Frau vielleicht einfach nicht mehr in den besten Jahren dafür sind?
Also grundsätzlich für den Gesundheitszustand gesprochen, deutet sich, man muss ein bisschen sehr vorsichtig sein mit der Interpretation, es deutet sich so eine Tendenz, bildet sich aus. Aber wie gesagt, es deutet sich, es ist nur so ein Anzeichen. Es ist nicht bewiesen, muss man dazu sagen, aber es gibt so eine Tendenz, die das andeutet. Bei Bezug auf Hodentumor würde ich das bei der aktuellen Studienlage verneinen. Das muss man dazu sagen. Also bezüglich, weil ist auch ein wichtiges Thema, deswegen reden wir ja auch heute über Hodenkrebs. Da kann man es bei der aktuellen Studienlage verneinen, dass da so ein Zusammenhang gegeben ist.
Bei mir war es jetzt nun so, dass ich und Leute, die den Podcast hören, haben das jetzt schon öfters gehört, dass bei mir das mit so einem kleinen Geschwür unter der Brustwarze der Auslöser dafür war, dass man überhaupt irgendwann mal in Richtung Hodenkrebs gegangen ist bei den Untersuchungen. Jetzt vielleicht eine Frage, die dann für die Allgemeinheit vielleicht auch wichtig ist. Wie macht sich denn ein Hodentumor bekannt? Also was sind so eigentlich die Anzeichen davon?
Also im Prinzip ist es wirklich so, wenn man sich regelmäßig abtastet, das wäre bei den meisten der erste Schritt, dass eben Unebenheiten zu tasten sind. Das wäre so das erste Zeichen. Mhm. Und deswegen haben Sie auch schon selber in Ihren vorangegangenen Podcasts ja auch darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass Männer sich halt regelmäßig selber abtasten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es kann zu Veränderungen kommen im Brustbereich. Das ist dann häufig auch hormonell bedingt. Und das könnte ein Indikator sein, aber man hätte in der Regel, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen gewesen ist, aber in der Regel hätte man vorher durch eine Abtastung das natürlich erkennen können. Und wenn bei der Abtastung irgendwas Auffälliges ist, macht man ja auch einen Ultraschall und schaut da auch näher nach, was da zu sehen ist. Und das wäre so der nächste Schritt. Hodentumore können auch mal wehtun. Also ich sag mal, wenn ein Hodentumor einblutet, das heißt eine Blutung hervorruft, und weil ja die Hodenhülle fest ist und wenn sich irgendwas dann ausdehnt, aber sich nicht ausdehnen kann, weil man eine feste Hodenhülle hat, dann können das eben Unwohlgefühle in der Hodenregion bis hin zu Schmerzsymptomen hervorrufen. Das sind aber schon in der Regel Symptome, die nicht ganz optimal wären. Wenn es zu einer Streuung des Tumors gekommen ist und dieser Raum, das ist hinter dem Bauchraum, Retroperitonalraum heißt das, dann können die Lymphknoten befallen sein, die können auf Gefäße drücken, die können auf Lymphabflüsse drücken und dementsprechend kann man natürlich, oder auf Nerven drücken, kann man natürlich auch entsprechende Symptome haben. Aber das wäre, wie gesagt, nur dann, wenn es zu Metastasen, also zu einer Streuung gekommen wäre.
Verstehe. Also wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen das nochmal die drei Punkte zusammenfasst, dann kann man schon sagen, sobald man was Unregelmäßiges ertastet, kann man schon noch davon reden, dass es sehr früh ist, oder? Also dann sind die Heilungschancen auch schon dementsprechend gut.
Die Heilungschancen, das ist die gute Nachricht. Wir sind ein Segen nach 1985. Nämlich vor diesem Zeitpunkt waren die Heilungschancen übrigens nicht sehr gut. Da war eine sehr hohe Sterberate gegeben. Und die ist jetzt total gering. Also bei den meisten ist es ja so, es gibt ja gewisse Nachuntersuchungen über 5 bis 10 Jahre. Und die meisten Tumore sind so, dass man nach 5 bis 10 Jahren als komplett geheilt gilt und als ob man nie einen Tumor gehabt hätte. Und das sind eigentlich ganz, ganz gute Nachrichten. Also das heißt, im späteren Zeitverlauf wird diese Erkrankung eben keinen Einfluss mehr auf die weitere Lebensentwicklung haben, bezüglich der Gesundheit. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz, ganz gute Nachrichten für die Betroffenen. Und selbst Sie, Lance Armstrong, soweit ich mich erinnere, war es ja bei dem ja auch gestreut gewesen, der Tumor.
Genau.
Man sieht, weil mit einer extremst guten Therapie und dann einem extremst guten Aufbautherapie, der engmaschig eben von mehreren Spezialisten, die Ahnung davon haben, begleitet wird, kann man dann wieder zu extremst guter sportlicher Leistung herangeführt werden.
Wenn man sich jetzt gerade vor Augen führt, man hat es die Diagnose Hodenkrebs bekommen, dann ist natürlich die erste Frage, die man sich als Betroffener stellt, ja, wie kann man das dann behandeln? Was ist denn aus Ihrer Sicht, also was gibt es denn für Behandlungsmethoden dazu?
Ja, also das wird die meisten Männer natürlich abschrecken, und so ein Hoden muss natürlich so schnell wie möglich entfernt werden. Und häufig wird auf der Gegenseite werden dann auch nochmal Biopsien entnommen, aber das hängt ein bisschen davon ab, was die behandelnden Ärzte mit einem natürlich besprechen. Das ist möglich. Aber wie gesagt, meistens kommt es eben direkt zu einer Entfernung, Gesamtentfernung eines Hodens, wenn man zwei Hoden besitzt. Das ist eigentlich die Therapie der Wahl, die man erstmal machen würde. Und dann muss man schauen, was ist noch passiert. Gibt es eine Streuung? Welche Art? Das wird unter dem Mikroskop nachgeschaut von den Pathologen. Das sind spezielle Ärzte, die sich das unter dem Mikroskop angucken, welche Art von Tumor es ist. Und dann werden weitere Therapien wie eine Chemotherapie, Bestrahlung, je nach Art des Tumors, je nach Art der weiteren Untersuchungen von MRT, so spezielle Untersuchungen ohne Röntgenstrahlen, oder CT, Computertomographie, also mit Röntgenstrahlen, wo man sich eben je nach Befund die Lunge und den Bauchraum nochmal anschaut. Dementsprechende Therapien würden dann individuell eben angepasst.
Das heißt aber grundsätzlich ist auch immer die Tendenz, das haben wir auch schon mal im Podcast thematisiert, ja, des Thoraxbereichs ist immer als befallener Bereich da. Also hier Lunge, Bauchraum etc., wo irgendwie der Krebs anscheinend sehr gerne hinstreut.
Genau richtig. Also da streut er gerne hin. Deswegen wird das eben routinemäßig mit untersucht, wenn man einen Hodentumor hat, um da sicher zu gehen. Wobei man sagen darf, wenn man das rechtzeitig erkennt, ist es erst gar nicht zur Streuung gekommen, was ja positiv ist für die Betroffenen.
Jetzt haben wir auch bei den Fußballern vielleicht noch eine Frage nachgeschoben dazu. Jetzt haben wir bei den drei Fußballern, ich nenne es jetzt nochmal beim Namen, Timo Baumgartl, Marco Richter und auch Sebastian Haller, gefühlt drei verschiedene Behandlungsmethoden kennengelernt. Also ich habe den Timo Baumgartl gesehen, der mit einer Chemotherapie behandelt wurde, danach noch, der mittlerweile wieder auf dem Platz steht und trainiert, was wirklich super ist. Dann gibt es den Marco Richter von Hertha BSC Berlin, der mit der Operation schon so gut geheilt war, dass wir keine Chemotherapie oder dass sie keine Chemotherapie damals anberaumt haben. Und es gibt jetzt den Fall Sebastian Haller, der wieder eine Chemotherapie hat. Kann man also sagen, dass bei den beiden mit der Chemotherapie der Tumor etwas später erkannt wurde als der von Marco Richter? Oder gibt es da wirklich keine Korrelation?
Nee, nicht unbedingt. Also es kann sein, weil ich kenne die Befunde von den einzelnen nicht, also die feingewebigen Untersuchungen. Es hängt ein bisschen von den feingewebigen Untersuchungen ab, eben vom Hoden, von dem entfernten Hoden. Davon hängt das ab, was man dann als zweite Therapie hinten anschließt. Und das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, hängt es davon ab, was eben die Untersuchungen vom Bauchraum und von der Lunge zeigen. Wenn eben da Metastasen gegeben sind, dann muss eine Bestrahlung beziehungsweise eine Chemotherapie oder manchmal auch eine Kombination, je nachdem, was die feingewebliche Untersuchung gezeigt hat, nachfolgen. Also das hängt davon ab. Und manchmal bekommt man auch eine Chemotherapie rein prophylaktisch, eben bedingt dadurch, was man in der ursprünglichen Histologie, also wenn man unter dem Mikroskop guckt, was für eine Art von Tumor es gewesen ist. Deswegen kann man nicht sagen, dass sie es zu spät gemacht haben oder nicht, oder ob die schon Metastasen gehabt haben.
Was ja damals auch bei mir vorgeschlagen wurde. Also Leute, die sich noch erinnern, in der vorletzten Folge, glaube ich, war das, als ich gesagt habe, dass mir ja auch vorgeschlagen wurde, rein prophylaktisch, wie Sie gesagt haben, noch einmal mit einer Chemo draufzuhauen, so ein bisschen hau den Lukas mäßig, dass man da noch mal auf Nummer sicher geht.
Ja, und das ist halt der Grund, weswegen man es nicht sagen kann. Bei diesen betroffenen Sportlern, die Sie da genannt haben, es ist auch wichtig, wenn man eine Chemotherapie kriegt, dass man gewisse, also damit die natürlich wieder einen Anschluss haben an ihrer körperlichen Aktivität, dass sie natürlich auch in dieser Phase, um kein Fatigue, also ein Erschöpfungssyndrom zu kriegen, muss man auch schauen, welche körperlichen Aktivitäten man da begleitend macht. Damals, bevor ich hier Universitätsprofessor für Männergesundheit im Jahre 2005 geworden bin, habe ich ja mit der Deutschen Sporthochschule in Köln ganz, ganz viele Forschungsprojekte gehabt. Und unter anderem haben wir auch da geschaut, eben bei Männern, die Tumorerkrankungen gehabt haben, und darunter zählte eben auch der Hodenkrebs, waren auch Männer, die Hodenkrebs gehabt haben, welche körperlichen Aktivitäten die machen mussten, um, und das gilt nicht nur für Profisportler übrigens, das kann auch für den Otto Normalverbraucher, der kein Profi, der sein Geld nicht durch Profisport verdient, eben, um auch schneller wieder fit zu sein und in das Leben wieder integriert zu werden, welche leichten körperlichen Aktivitäten er dann auch schon teilweise unter stationären oder ambulanten Bedingungen machen kann. Und das muss jeder Betroffene auch mit seinem Arzt besprechen und oder seiner Ärztin besprechen, die ihn dann sicherlich unterstützen kann, die entsprechenden Fachmänner, Fachfrauen dann noch mit ans Board zu holen, um eben so eine Therapie, so eine Chemotherapie oder Bestrahlungstherapie eben so angenehm wie möglich zu machen, dass eben dieser Erschöpfungszustand schnell überwunden wird oder nicht so stark eben sich so stark ausprägt während der Therapie.
Also hier merkt man natürlich auch die Thematik der Individualität hintendran. Und natürlich merken wir auch, haben wir ja eben auch schon gesagt, das Thema Aktualität. Vielleicht abschließend eine Frage. Wenn Sie jetzt jungen Männern, betroffen oder nicht, einen Tipp mitgeben können oder auch mehrere Tipps, was wären die denn?
Auf jeden Fall würde ich sagen, und Sie wissen ja, beziehungsweise vielleicht sind Sie auch zu jung dazu. Ich habe damals als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit eine Kampagne gemacht, wo die Musterung der Bundeswehr weggefallen ist und habe gesagt, Mensch, Männer, und das haben unsere Studien ja auch schön zeigen können, gehen einfach zu selten zur Vorsorge. So, und jetzt ist die Musterung weggefallen und hat man immerhin die Männer um das 18. Lebensjahr herum, die sind wenigstens einmal am Hoden angefasst worden und untersucht worden. Junge Männer, bitte, bitte, bitte achtet darauf, unter der Dusche, im Bad, in der Badewanne, tastet euch ab, weil ja, um einfach sicher zu gehen, dass ihr eben keinen Hodentumor habt. Und wenn ihr einen habt, den früh zu erkennen, damit es euch so schnell wie möglich gut geht und ihr so schnell wie möglich eine gute Therapie bekommen könnt. Das ist, glaube ich, die wichtigste Take-Home-Message. Und die zweitwichtigste Take-Home-Message ist, ja, ein Segen, befinden wir uns im jetzigen Zeitalter, eben nach 1985. Und wenn jemand betroffen ist, ja, die Zeit, wenn man sowas hat, ist natürlich sowohl psychisch belastend für jemanden, manchmal aber auch natürlich, je nachdem, was man macht, operativer Eingriff mit Chemotherapie oder Bestrahlung, kann auch körperlich zusätzlich belastend sein. Aber die Heilungsraten sind so gut und man kann ein Leben nachher führen, als ob nichts gewesen ist, ob man keine Erkrankung gehabt hat. Ich glaube, das sind so zwei, also man kann positiv in die Zukunft schauen, auch wenn es, wenn man die Diagnose bekommt, ist man ja meist niedergeschlagen. Aber das sind, glaube ich, die beiden zwei wichtigsten Take-Home-Messages an alle jungen Menschen, sowohl Frauen, deren Männer betroffen sind, als auch die Männer, die betroffen sind oder deren Freunde davon betroffen sind. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt.
Super, also nehmen wir jetzt mit, tastet euch ab, Vorsorge, 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 haben wir en masse sicherlich auch schon in diesem Podcast thematisiert, und stay positive. Auf jeden Fall. Herr Professor Dr. Sommer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Super gerne.
Vielen, vielen Dank, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Nico, die letzten Worte gehören dir.
Ja, ich würde sagen, ich schließe mich den Worten an. Vorsorge ist alles. Das Kind ist nicht im Brunnen gefallen mit der Diagnose Hodenkrebs. Es gibt viele tolle Behandlungsmöglichkeiten. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.